Bits and Bytes. Ein Podcast von der Bechtle Schweiz AG.
Der Allianz Risk Barometer ermittelt jedes Jahr die Top-Risiken für Unternehmen in der Schweiz. 2024 auf Platz 1 Cybervorfall, wie zum Beispiel die Ransomware-Attacken. Angriffe wie im letzten Jahr auf die NZZ, den Nähmaschinenhersteller Bernina oder X-Plane, den IT-Zulieferer vom Bund, die sind uns aus den Medien vermutlich noch gut in Erinnerung. Hacker verschaffen sich Zugriff auf das IT-System, verschlüsseln Daten und fordern dann für die Entschlüsselung Lösegeld. Häufig landen die geklauten Daten auch im Netz, wenn ein Unternehmen nicht zahlt. Der Researcher Cyber Ventures prognostiziert, bis 2031 wird es alle 2 Sekunden eine Ransomware-Attacke geben. Die Frage für Schweizer Unternehmen ist darum also nicht ob, sondern was, wenn. Weil es gibt durchaus Möglichkeiten, die Risiken von einem Angriff zu reduzieren. Wie das geht, verraten uns heute unsere Experten in Bits and Bytes. Mein Name ist Lisa Forster und ich begrüße den Stefan Habecker von Akamai. Hallo Stefan, schön bist du da.
Hallo Lisa, vielen Dank für die Einladung.
Und ebenfalls mit dabei der Paul Wade von der Bechtle Schweiz. Hoi, Paul.
Hallo Lisa, danke, dass ich auch dabei sein kann.
Wir gehen gerade näher darauf ein, wie Ransomware-Banden vorgehen und wie sich Unternehmen davon schützen können. Zuerst stellen wir euch beide aber unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Der Stefan Habecker ist für den Vertrieb vom Zero Trust Portfolio von Akamai in der Schweiz und Österreich verantwortlich. Sein Fokus liegt dabei auf dem modernen Ansatz der Mikrosegmentierung. Richtig eingetaucht in Cybersecurity ist der Stefan während 6 spannenden Jahren bei Palo Alto Networks. Dort hat er unter anderem führende Schweizer Hochschulen und Universitäten beraten. Cybersecurity Use Cases lesen sich für ihn oft wie Spionagegeschichten. Da einzutauchen und Kunden zu helfen, sich besser zu schützen, ist für den Stefan eine erfüllende Aufgabe. Der Paul Wade ist seit über 35 Jahren in der IT tätig. Bei Bechtle Schweiz kümmert er sich als Pre-Sales Consultant um High-Level Solution Design und Cybersecurity Arbeiten im Bereich Enterprise Networking. Geboren in der Schweiz, aufgewachsen und ausgebildet in England, fühlt er sich wohl in internationalen Umgebungen. Jede Aufgabe, die auf seinem Schreibtisch landet, ist anders, erfordert Analysen, Untersuchungen und Zusammenarbeit mit Experten. Das ist alles andere als langweilig und damit ganz nach dem Paul im Geschmack.
Bevor wir darüber reden können, welche Mechanismen einen Angriff verhindern können, müssen wir vermutlich zuerst mal verstehen, wie eine Ransomware-Attacke im Detail funktioniert. Stefan, Paul, läuft das denn immer auf eine ähnliche Art und Weise ab?
Man orientiert sich oft an der sogenannten Cyber-Kill-Chain. Aber Paul, du bist der Experte da. Wie läuft das eigentlich im Detail ab?
Cyber-Kill-Chain, das ist eine Vorgehensweise, die für eine längere Zeit beschrieben ist, somit man identifizieren könnte die unterschiedlichen Schritte, die eine Band von Angreifern annimmt. Man hat das noch weiter von den letzteren Attacken sehr gut dokumentiert im Mitte-Framework. So man könnte sagen, okay, die haben ihre Vorgehen und wir kennen das und wir können gegen diese Vorgehen eine bestimmte Mitigation anbringen.
Also grundsätzlich ein standardisiertes Vorgehen. Kannst du das noch präzisieren, Stefan?
Ja, ich kann es vielleicht abbrechen. Also, das sind immer die gleichen paar Schritte, die ein Angreifer machen muss. Zuerst muss eine Infiltration gelingen. Dann muss der Eindringling Discovery machen und suchen, was rum ist. Was wäre wertvoll? Wo ist das, was wertvoll ist? Meistens landet er ja zuerst auf einem Endgerät, auf einem User seinem Laptop oder Desktop, der eben den Link angeklickt hat oder sich auf einer Webseite, auf einer falschen Webseite hat angemeldet. Und von dort muss man dann eben zu den wichtigen Assets herkommen, zu den Kronjuwelen, sagt man manchmal, wo wichtige Personendaten drauf sind, wo vielleicht Intellectual Property von dieser Firma drauf ist. Und dann will man eigentlich Kontrolle über weitere Geräte erlangen.
Man will weitere Maschinen infizieren und somit sich ausbreiten zu einem Punkt, wo man bereit ist, überhaupt ein Execute zu machen, wo man überhaupt sagt, ab diesem Moment habe ich genug Maschinen infiziert, auch die Backups. Ja, man wartet richtig lang, weil man will nicht die Execution anbringen, bevor man weiß, aha, der Kunde ist so weit infiziert, dass er kann nicht mehr einen Restore machen. Also die wissen ganz genau, wie die vorzugehen haben.
Und für das tut er auch so einen Backchannel aufbauen. Das heisst, er tut den Kommunikationsweg nach außen aufbauen, damit er quasi wie eine Fernsteuerung von außen kann dann sich weiter bewegen innerhalb des Netzwerks, mit Befehlen von außen Kontrolle über weitere Geräte zu erhalten. Das wird ja auch dafür gebraucht, dass er einerseits zum Beispiel Verschlüsselungskeys zurückschicken kann. Weil wenn er ja ein Lösegeld verlangt, dann muss er im Gegenzug den Schlüssel wieder zurückgeben. Über den muss er verfügen. Oder er probiert eben die Daten aus dem Netz rauszubringen, damit er dann im Sinne von einer sogenannten Double Extortion dann auch kann sagen, ich gebe dir die Daten nicht zurück. Oder ich tue die Daten veröffentlichen, wenn du das Geld nicht zahlst. Und am Schluss findet die Exfiltrierung von Daten auf eine verdeckte Art und Weise statt, sodass man nicht Aufmerksamkeit erregt und dass niemand merkt, dass überhaupt etwas passiert.
Und wenn man es dann doch merkt, wenn die Kronjuwelen gefunden worden sind, was für Folgen kann so eine Ransomware-Attacke für ein Unternehmen oder eine Organisation haben?
Zum Beispiel Lösegeldforderungen von einem sehr, sehr hohen Betrag. Das kann Produktivitätsminderung oder eine Einstellung von Produktion sein. Das kann ein Datenverlust sein, wenn man gerade an Industriespionage denkt oder eben Daten, die plötzlich im Darknet auftauchen. Das können Bussen von Behörden sein. Das kann aber auch ganz, ganz wichtig ein Reputationsschaden sein. Also das Vertrauen in Brand, in die Marke wird beschädigt. Das ist ja das, was wir als Zeitungsleser oder Online-Artikelleser dann mitbekommen und dann sehen, oh, die Firma ist gehackt worden. Wie sicher sind meine Daten bei denen? Will ich meine Daten denen anvertrauen?
Wenn man nicht mehr die Kontrolle hat von den eigenen Systemen, dann kann das auch weitere Folgen haben für die Organisation. Ich meine, wenn Sie nicht einen guten Business Continuity oder Disaster Recovery Plan haben, dann können die nicht mehr funktionieren. Es gibt einen Kost, wo man ausdenken kann, wo verbunden ist mit der Zeit, wo die nicht mehr arbeiten können. Und es kann sehr verheerend Folgen haben für denen.
Heisst, wenn ich das richtig verstehe, also Ransomware Prevention sichert unter Umständen sogar das Überleben von einem Unternehmen?
Ja, ja, es hat schon Fälle gegeben, wo Firmen müssen Insolvenz anmelden mussten nach einem Ransomware-Vorfall. Es könnte sogar vom Überleben von Menschen gesprochen werden, nicht nur von Unternehmen. Wo wenn man auf Cyberattacken von Spitälern schaut, dann kann es sein, dass dort gegebenenfalls lebenswichtige Operationen müssen verschoben werden, weil bestimmte Systeme nicht mehr richtig funktionieren.
Ja, genau. Und auch in anderen Vertikalen, wenn die zu lange wartet, tut. Es ist auch passiert, dass eine Firma hat zu lange gewartet zum Zahlen und die könnten nicht mehr das Lösegeld aussenden. Die könnten nicht mehr kommunizieren, die könnten nicht mehr verhandeln, weil alles war verschlüsselt und das war das Ende von dieser Firma. Also, das ist auch dokumentiert, ja.
Jetzt hat sich in den letzten Jahren in vielen Organisationen einiges da, was die IT-Infrastruktur anbelangt. Das klassische Rechenzentrum vor Ort ist ergänzt oder teils auch ersetzt worden durch Cloud, Multicloud und Hybrid-Cloud-Modelle. Hat sich denn durch das die Angriffsfläche auch vergrößert?
Definitiv. Und dazu kommt auch noch die erschwerte Kontrolle über all die verschiedenen Umgebungen, die man hat, oder? Im Rechenzentrum, in der Cloud und so weiter. Also die Vielfalt an spezialisierten Cybersecurity-Lösungen stellt dann eigentlich die Firma zusätzlich vor die Frage, ja, was soll ich denn jetzt einsetzen, um mich richtig zu schützen? Das ist also auch noch ein Problem für die Firmen eigentlich.
Und die Lösung kann Mikrosegmentierung sein. Könnt ihr genauer auf das eingehen?
Ja, um das ein bisschen zu illustrieren. Also kannst du dir ja ein internes Netzwerk von einer Firma wie die Schweiz im Kleinen vorstellen. Und in der Schweiz im Kleinen muss ich eine Strasse oder einen Zug brauchen, um zu arbeiten. Und die Post muss einen Lastwagen brauchen, um das Päckchen zu mir heimzubringen. Und wie es das macht, das fängt über verschiedene Wege statt, die ich wählen kann. Und wenn wir uns einen Angreifer vorstellen, das könnte einer sein, der hat zum Beispiel eine Bank überfallen und der muss jetzt so schnell wie möglich aus der Schweiz rauskommen, damit er nicht verhaftet wird. Und wenn jetzt in der ganzen Schweiz alle Wege und alle Zugstrecken einfach frei passierbar wären, dann könnte der schön davonfahren auf jede Art und Weise, auf jeden Weg, den es gibt, in der Schweiz durch, um ins Ausland zu kommen und dort in Sicherheit zu sein. Aber wir stellen halt Barrieren auf. Wir checken, wenn er auf die Autobahn fahren will, wenn er eine Umfahrung macht und vom einen Dorf ins andere Dorf über einen Schleichweg gehen will. Und dann stellen wir einfach mit der Segmentierung sicherstellen, dass all die Kreuzungen und all die Auffahrten und Abfahrten von Autobahnen überprüft werden. Und so können wir sehen, wo sich der befindet und den können einsperren.
Mit Microsegmentation können wir nicht schützen, dass eine Malware sich einpflanzen kann in einer Serverfarm. Aber was wir tun können mit diesem Ansatz, wir können sichern, dass er nicht lateral von die einen infizierten Server sich auf anderen verteilt, sowie auch, dass er nicht einen Kommunikationsweg anbringt zum bösartigen Akteur, der das Ganze steuert.
Es gibt so schöne Schlagwörter auf Englisch, die wir oft brauchen, dass sie einerseits «reduce the attack vector», also es gibt einen Angriffsvektor von einem Angreifer, den er auf viele verschiedene Arten und Weisen kann erreichen kann, ins Netz hineinzukommen oder sich vorzubewegen. Und dieser Attack-Vektor muss so gut wie möglich geschlossen werden. Das heisst, alle Kommunikation, die nicht nötig ist, die wir verbieten. Und dann der Blast-Radius, kann man sich vorstellen, eben die Bombe, wenn die mal eben drin ist im Netz und würde explodieren, dass der Radius von dieser Explosion so klein wie möglich ist, damit so wenig Schaden wie möglich angerichtet wird. Das erreicht man mit einer Mikrosegmentierung.
Bleiben dann bestehende Techniken für die Verringerung der Angriffsfläche? Man kennt traditionelle Netzwerksegmentierung oder Firewalls. Bleiben die weiterhin relevant oder langt einfach eine Mikrosegmentierungslösung?
Also ich denke doch, dass die ihren Platz hat. Also Next Generation Firewalls bieten eine Vielfalt von Sicherheitsfeatures an. Und auch obwohl die platziert sind im Netz, im Edge, Perimeter und im Netz für die Trennung zwischen der Campus und Rechenzentren zum Beispiel mit Zoning, die haben schon ihre Platz dort. Auch noch im Campus, im Branch, mit NAC-Ansatz, das, was wir sehen mit dem Overlays, Microsegmentation anzubringen, das hat auch noch immer noch eine wichtige Bedeutung.
Ja, wir sehen, dass meist ein komplementärer Ansatz gewählt wird. Also die traditionelle Netzwerksegmentierung mit Firewalls, die macht die grobe Segmentierung. Das kann zum Beispiel sein zwischen Produktion und zwischen Entwicklung. Und die Mikrosegmentierung ermöglicht dann so eine feingliedrige Auftrennung auf einer logischen Ebene. Wir reden oft vom Skalpell, das genutzt wird. Dass man also auf einer ganz granularen Ebene kann kontrollieren kann. Und das ist dann eben losgelöst von der Infrastruktur drunter, weil es softwarebasiert ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass in Zukunft mehr und mehr Segmentierungsaufgaben von softwarebasierten Segmentierungslösungen übernommen werden, weil die Skalierbarkeit und die Flexibilität viel, viel höher ist. Und dann kann man solche Projekte schneller umsetzen, was natürlich oft ein wichtiger Faktor ist.
Das Gute an einer Lösung ist, wenn es einen Überblick gibt, über wie alles verbunden ist und was für Kommunikation sich befindet. Und womöglich das so granular und so tief wie möglich auch noch aufzuzeigen. Wenn man diese Visibilität hat und man das Visibilität auch binden kann in einer Rule, in einer Policy, dann ist man sehr gut unterwegs. Da kann man sagen, genau das, was ich sehe vor mir auf dem Bildschirm, das will ich umwandeln auf erlaubte und nicht erlaubte Kommunikation. Nachher bin ich geschützt.
Eben, es ist ein besserer Schutz durch die Mikrosegmentierung. Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das aber natürlich eben auch massiv mehr Komplexität. Jetzt, wie schafft ein Unternehmen da eine gute Balance?
Segmentieren bedeutet in der Tat auch Komplexität. Das einfachste Netz wäre ein flaches Netz ohne jegliche Auftrennung. Aber die Anforderungen an die Sicherheit und die Verlagerung von so vielen Bereichen ins Digitale, die zwingen uns eigentlich dazu, die Kontrolle über den Datenverkehr ihrer Unternehmung zu erlangen. Und darum heisst es eigentlich, die Kontrolle, die man muss haben, so einfach wie möglich zu gestalten und umzusetzen.
Viel von Arbeit bei so einer Segmentation, das passiert im Vorab. Man muss zuerst eine Communication Matrix erstellen, um besten zu erklären, was für Communication man soll erlauben und was man unterbinden soll. Das ist die Komplexität, die einem Kunden durchgeht. Und nachher die Umsetzung ist eher die kleinere Arbeit.
Man muss auch die Applikationsverantwortlichen fragen, was macht deine Applikation genau? Wie funktioniert die? Wie spricht die mit User oder mit anderen Applikationen? Wo geht sich die Daten holen und woher schickt sie Daten? Also da ist viel Vorbereitungsaufwand nötig, aber Es geht dann bei einer Mikrosegmentierungslösung, vor allem jetzt bei unserer Software-definierten Mikrosegmentierungslösung, darum, dass man den operationellen Aufwand extrem vermindern kann, indem man eben nicht auf die Infrastrukturbasis angewiesen ist. Man macht nichts an der Infrastruktur selber, sondern es läuft alles auf dem Software-Layer ab. Und das erhält man extreme Flexibilität und eine Skalierbarkeit, die man nicht hätte, wenn man es mit traditionellen Hardware-Firewall würde machen.
Ich denke auch, das spricht etwas Wichtiges an. Es sind nicht nur die verantwortlich von einem Netzwerk oder von einer Security, die früher vielleicht hat sich angesprochen gefühlt, indem die für den Perimeter geschaut haben oder indem die für ihre Windows-Lösung allein angeschaut haben oder Linux-Lösung allein angeschaut haben im Betrieb, sondern auch die Applikationsverantwortliche jetzt kommt auch zum Zug. Oder? Das, was er erwartet, was er vorgesehen hat in seiner Applikation, was für Kommunikation dort vorhanden sein sollte. Ja.
Und das sehen wir auch, wenn wir die Testumgebung mit einem Kunden aufsetzen. Da sitzt nicht nur einer oder ein Team mit uns zusammen am Tisch, sondern da sitzen Leute von der Infrastruktur, da sitzen Leute von den Servern, da sitzt hier der Sicherheitsverantwortliche mit am Tisch und alle die Leute, oder eben die Applikationsverantwortlichen, und all die Leute müssen interagieren, um die Lösung zu verwirklichen.
Genau.
Jetzt würde ich gerne mit euch den Link in die Praxis machen. Wie sieht es dort aus? Auch wenn ein Projekt schaffen die gerade aktuell, wenn ihr das sagen könnt. Was sind die Anforderungen dort und vor allem, wie setzt ihr das um?
Wir haben doch ja, ein paar Projekte, wo wir umsetzen. Also das ist auch wichtig zu erklären, das sind unterschiedliche Vertikalen. Die eine ist im Public Sector lokal und dort ging es um sogenannte Ringfencing, wo man die Kronjuwelen, wie Stefan vorhin erwähnt hat, schützt, indem man erlaubt, kein Zugriff von Externen, wo man Nutzen schon im Vorab mit diesen Communication Matrix zum Beispiel erlaubt oder blockiert. Die zweite ist eine riesen Industrie, der hat ganz andere Bedürfnisse. Der ist nicht nur lokal, der ist auch Multi-Site oder weltweit tätig, der hat mehr Rechenzentren, hat auch Cloud-Instanzen. Und für ihn ist wichtig, auch noch zu sichern, seine Umgebung, seine Produktionshallen und Sites mit einer klaren Policy, die man nachher ausrollen kann, überall. Also seine Bedürfnisse ist er zuerst vielleicht doch in einen Ringfencing, aber nachher hat die Microsegmentation innerhalb diesen komplexen Applications, wie die sehr distributed sind.
Ja, wir sehen anhand von diesen Beispielen von Paul, dass Mikrosegmentierung nicht nur für einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Größe einer Firma eignet, sondern dass es egal ist, wie gross die Firma ist, es bedarf vielleicht einer gewissen Komplexität von einem Netzwerk, oder? Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass der Kunde genau weiss, was er erreichen will und was für Use Cases er erfüllen will. Wie du gesagt hast, beim ersten Kunden, der hat gesagt, ich habe businesskritische Applikationen, die müssen geschützt werden. Und der zweite Kunde hat gesagt, ich habe eine Produktion, die muss 100% Uptime haben, die darf nicht runtergefahren werden oder gestört werden. Und dann kann der Kunde Schritt für Schritt vorgehen und weiter segmentieren.
Jetzt vielleicht noch zum Stichwort regulatorische Anforderungen. Wir haben es vorher schon mal kurz angeschnitten, Stefan. Inwiefern spielen die bei dieser ganzen Thematik eine Rolle?
Die regulatorischen Anforderungen, die steigen von Jahr zu Jahr. Die Firmen werden gezwungen, dass sie eine sogenannte State-of-the-Art-Security aufbauen und auch, dass sie Vorfälle melden. Also es gibt dann Behörden, Instanzen, wo das hergemeldet werden muss. Und wenn das nicht gemacht wird und wenn dann rauskommt, dass die eine Breach hatten, dass es einen Vorfall gab, dann gibt es schmerzhafte Bussen. Und jetzt oft wird die Frage gestellt, inwiefern bezieht sich das auf die Schweiz? Gibt es Schweizer Regulatorien, gibt es internationale Regulatorien? Es gibt viele Regulatorien im EU-Raum, wo jetzt neu sind aufgekommen, wie NIS2 oder DORA im Finanzmarktbereich. Aber wenn Schweizer Firmen entweder internationale Kunden haben oder auch internationale Standorte besitzen, dann müssen sie sich genauso an die Regulatorien halten, auch wenn es nicht eigentlich schweizerische Regulatorien sind.
Ja, genau. Ich habe auch Gespräche mit Kunden, die haben ihren Hauptsitz zum Beispiel in der Schweiz, passiert oft, und sind sehr über Europa verbreitet, identifizieren sich als europäische Firmen, sind aber auch in Nordamerika vorhanden. Und wegen ihrem Turnover ihr Umsatz, sind die gefordert worden, NIS2-compliant zu sein. Und die müssen auch aufzeigen, wie die sich schützen.
Wir haben also gehört, Mikrosegmentierung ist die Lösung, nicht unbedingt gebunden an die Größe eines Unternehmens oder an die Branche. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie sieht das in eurem Unternehmen aus? Habt ihr Bedarf für eine erste Analyse, für ein Beratungsgespräch? Dann meldet euch gerne bei jemandem von unseren beiden Experten. Alle Kontaktinformationen findet ihr in den Shownotes verlinkt. Stefan, Paul, es war ein sehr spannendes Gespräch. Wir wissen jetzt also, wie Ransomware-Banden vorgehen, aber eben auch, wie man ihnen den Spass verderben kann. Danke vielmals, schön, sind ihr heute dabei gewesen.
Danke dir, Lisa.
Danke gleichfalls.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn euch das Thema Cybersecurity interessiert, hört auch gerne in die anderen Bits and Bytes-Folgen zum Thema rein. Das nächste spannende Thema rund um die digitale Transformation, das gibt es auch schon bald. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
Bits and Bytes. Ein Podcast von der Bechtle Schweiz AG.